ein bisschen das Quatschen dann direkt.
Oh, come on.
Es fühlt sich an, als hätten wir seit Wochen nicht geredet, Mann.
Ja, yeah, ist crazy. Du kommst in den Rhythmus und wenn dann wenn du ein paar Tage nicht sprichst, dann what the fuck?
What the heck? Aber ey, nichtsdestotrotz. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Episode 9 des Game Changer Podcasts. Wir sind eure Hosts, Mark Misorcha und mein Man.
Jakob Johnson, let's go.
Yes, sir.
Ey, ganz kurz, passiert, Mann. Bro, lass mich was erzählen. Ich muss die Scene setten, okay? Wir sind hier gerade, wir recorden. Wir sehen uns natürlich über unser Programm. Und ich sehe gerade so, der Mann drückt Record und danach reibt er sich die Augen einfach nicht so. My guy is fighting, man.
Das Ding ist, normalerweise, ja, wir nehmen normalerweise auch eher so um die Mittagszeit, früher Nachmittag auf. Es ist 8.30 Uhr abends. Weißt du, man muss einen Weg finden. Weißt du, ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht, einen ganzen Tag Chaos zu Hause. Wir haben, wie alt ist meine Tochter? Die ist 9 Tage alt jetzt. Und dann habe ich zwei Toddler, die sich den ganzen Tag Köpfe einschlagen. Alter, ist Chaos pur im Augenblick.
Aber ist doch gut, man. So muss es sein. Embrace the Chaos. Yeah. So muss es sein. So das ist ja ein happy Grund. Ich glaube, das ist der erste Podcast seit der Geburt von deiner Tochter.
Ja, Mann. Ist ja, Alter.
Das ist, ey, eigentlich brauche ich so ein Round of Applause. So.
Aber ey, ganz kurz, was ein Moment. Für alle werdenden Eltern da draußen oder falls ihr irgendwann mal Kinder habt, Jakob, auf dich, Digger, Alter, es war so ein krasser Special Moment, nicht zu wissen, was das Kind wird.
Ja. Yeah.
Weil wir wussten, es war komplett Überraschung, ne? Und ganz im Geheim, ich habe schon gehofft, wir haben beide gehofft eigentlich, dass es ein Mädchen wird, weil auf meiner Seite von der Familie, wir haben keine Mädchen, ne? Ich bin einer von 4 Brüdern, alle meine Brüder haben auch nur Söhne und das ist das erste Mädchen in der Familie und dann bei der Geburt, das ist, Alter, so diese Riesenüberraschung, Alter, was ein Moment, special.
Emotional war.
Das ey, war
ich glaube, also ich
sage echt, erwärmt das Herz so ein bisschen, so Girl Dad jetzt zu sein, weißt du, das ist so,
ja, aber
auf einmal diese Thoughts auch, Alter, ich so, boah, jetzt muss ich ein starkes Independent Mädchen irgendwie erziehen in dieser verrückten Welt, so, weißt du, das ist scherz.
Ey, aber du musst ja dazu sagen, nicht nur hat sie nur Onkel, sondern sie hat auch nur Cousins und nur Brüder, das ja, heißt, Mann. Der Rücken, sie hat auf jeden Fall einen starken Rücken, egal wo sie hingeht in der Welt.
Mann. Aber sie nee,
Mann, freut mich krass. Super für dich, Mann. Congrats. Danke, Bruder. Super Danke, happy Bruder. Für euch. Und ich sag dir echt, diese Idee, einfach nicht vorher zu fragen, was das Baby wird, es ist schon ein bisschen cool, Mann. Das ist so back to the roots, so wie sich's, so ist es ja normal gewesen für tausende von Jahren, weißt du, ich meine?
Ja, klar.
Ah, oh, krass.
Ja, der war krass, Mann. Also,
ich habe auf jeden Fall an dich gedacht, Mann. Ich habe gesagt, so, damn, er ist einfach eine Tochter. Und du hast ja sowieso schon, also mit Söhnen und Babys allgemein, da ist ja schon mal ein Growth-Level nochmal da. Aber ich glaube, wenn du eine Tochter hast als Mann, das hittet dich schon nochmal.
Das ist nochmal ein anderes Mindset. Und ich habe auch eher andere Kollegen von mir, die auch Töchter haben, und sagen, Alter, das ist ein bisschen different nochmal, weißt du? Das ist nochmal, du fühlst dich noch mehr als der Protector, so, weißt du? Das ist nochmal, Special, Mann.
Die Überleitung, Mann. Du hast gesagt, du fühlst dich wie ein Protector. Wir reden heute über was?
Über die Player Safety in der NFL.
Player Safety, Mann. Protection first, baby.
Ja, Protection first, Alter. Pass auf die Spieler auf. Come on, NFL, was soll das? Aber ja, gib doch mal ein bisschen Überleitung. Worüber reden wir heute im Detail so ein bisschen?
Wir wollen über Player Safety reden. Ja, ein Thema, das eigentlich normalerweise ein bisschen den Leuten immer nur auffällt, wenn Flaggen geworfen werden oder wenn Jungs sich darüber beschweren, dass sie wieder Fines bekommen haben. Wir wollen ein bisschen euch mitnehmen in die frühere Zeiten in der NFL, woher kam das Ganze, welche Veränderungen und Verbesserungen gab es seitdem, welche technologischen Fortschritte und Innovationen haben Football auch verändert, die Kontroversen und Herausforderungen und die Zukunftsperspektive, wo die Reise in Player Safety noch hingeht.
Absolut, Mann. Alter, ja, lass mal Back in the Day anfangen. Du musst überlegen, Alter, damals mit Lederhelm gespielt. Da gab es ja keine Regeln. Das war echt so. Ich hab ein paar Artikel gelesen, so 60er, 70er. So Kopfverletzungen, dass der dir irgendjemand gesagt hat, hey, du darfst jetzt nicht mehr spielen. So, nee, bist du, solange du dich bewegen konntest, konntest du spielen. Und da gab es niemanden, der dir gesagt hat, so, ey, sag mal vorsichtig. Das war eher so, noch so richtig so oldschool, so du musst es so tough it out, weißt du, du musst weiterspielen, wenn du spielen kannst. So.
Die Leute sagen so, früher, damals waren Männer noch Männer, aber ich glaube, damals war CTE auch einfach noch unbekannt. Ja, also ja, das Football, war kein Thema, Football hat ja in den USA angefangen, an den Colleges, und ist von da dann irgendwann in die Profiliga gewachsen, aber das war ja schon so, damals, als Football angefangen hat, wo Jungs das einfach in so Wollpullis gespielt haben. Ich weiß nicht, ob du diese Bilder kennst von dem Harvard-Football-Team und das war irgendwie so. Ja. Die hatten einfach einen dicken Wollpulli an, noch nicht mal einen Helm. Kein Helm einfach. Ganz, ganz verrückt. Wollpulli, kein Helm, irgendwie so eine Lederhose und dann haben die sich da auf dem Spielfeld
eingeschlagen.
Bis es dann also in die NFL hochgewachsen ist, wo dann die Lederhelme angefangen haben. Und es gab da teilweise dann sogar mal eine Zeit, wo diskutiert wurde in der amerikanischen Politik, ob sie Football verbieten. Ob man Football einfach komplett verbietet, weil einfach jedes Jahr Spieler gestorben sind. Also wirklich auf dem Feld einfach gestorben sind. Ja, Genickbrüche gab es, diese ganzen Geschichten, wo der Präsident der USA kurz überlegt hat, ob man Football komplett verbietet. Mhm. Und ich glaube, aus dieser Phase hat so die Journey der Player Safety angefangen, Stück für Stück.
Genau. Und auf jeden Fall, ich weiß, einer der bekanntesten Vorfälle, der da passiert ist, das war 1985. Das war, wer war das denn? Der D-End. Lawrence. Wie hieß er denn mit Vornamen?
Lawrence Taylor.
Lawrence Taylor kommt off the edge gegen Joe Theismann, gegen die Redskins und sackt ihn und fällt ihm hinten ins Bein rein und verdreht das Ding komplett und da war alles, das komplette Bein war gesprengt, jeder Knochen, den du vorstellen kannst, Knie zerschossen, Unterschenkel, Oberschenkel, alles gebrochen und es war 1985 und das war so der Wendepunkt, wo die NFL gesagt hat, so, boah, wir müssen irgendwas ändern, um Player Safety mehr wichtiger und more important zu machen und so, ja, da hat wirklich die Reise angefangen, weil das war, hast du mal die Bilder gesehen?
Ähnlich nee, Mann, wie, ich hab den Videoclip gesehen. Ich habe den Videoclip mal gesehen, aber ich habe, du meinst bestimmt Alex Smith, aber Alex ich habe die ähnlich, Bilder genau. von der Verletzung, also irgendwie, wie genau was da kaputt gegangen ist, habe ich gar nicht gesehen.
Ja, also nasty.
Ja, nee, aber das ist ja ein Ding. Du hattest du mal mit irgendwie Spielern zu tun, die so in den Oldschool Back in the Days gespielt haben?
Ja, genau. Und da war eben so oftmals einfach, wie schon erwähnt, so das Mindset war einfach, da ist so, du musst einfach tough sein, weißt du? Da hat, wer war das denn? Der hat auch in den 80ern gespielt, auch in der NFL, ehemaliger Strength Coach von mir bei den Cowboys. Du hast ständig Concussions gehabt, ständig. Aber das ist was einfach noch nicht wirklich geresearched war genug. Man wusste noch nicht wirklich, die Langzeitfolgen, CTE oder CTE war nicht wirklich ein Thema. Da war kein Neurologe, der dir gesagt hat, so hey, komm jetzt mal vom Spielfeld, wir müssen mal ein Concussion-Protokoll machen. Nee, das war halt, du hast einfach durchgespielt, Alter. Wenn du überlegst, was das für Langzeitfolgen dann hat, ist schon tough, aber so war das einfach damals. Gang und gäbe, was du nicht weißt, kannst du nicht ändern. Aber war krass.
Ja, das ist halt ein bisschen diese Reise, also Football hat halt zu einer Zeit angefangen, wo wir waren noch nicht auf demselben technologischen Stand. Ich meine, Medizin hat ja auch einen riesen Jump gemacht. Es war eine Zeit lang, du hast irgendwie, wenn du ein ACL hattest, dann war deine Sportlerkarriere vorbei.
Ja, es war Karriereende, genau.
Irgendwelche Bänderrisse oder sowas konnten deine Karriere komplett verändern oder beenden. Und seitdem die Technologie eben weiter nach vorne gegangen ist, haben sich eben auch diese Regeln Stück für Stück verändert. Genau. Also wenn ich die offizielle History ein bisschen anschaue, 1956 hat es angefangen, dass die Spieler sich zusammengetan haben und dafür gekämpft haben, dass sie saubere Socken und saubere Jogs hatten, also saubere Unterhosen. So hat
also musst du überlegen, Jogs sind ja Sackschutz, genau. Yeah. Und das musst du überlegen, das hat ja auch mit Player Safety zu tun, weil wenn du da dir irgendwas einfängst, Alter, irgendwelche Infektion exactly. oder was?
Infektion, Mercer, irgendein nasty yeah. shit, irgendein nasty defensive tackle hatte das da davor an und jetzt musst du es ungewaschen tragen.
Stell dir das mal
1956 vor, auf dem Feld, irgendwie mit Lederhelm, boah, Digga.
Boah, der ist tough, ey.
Muss nicht sein. Also da hat die Reise der NFLPA ein bisschen angefangen.
Ja.
Stück für Stück ging es dann weiter. Also welche Veränderungen oder Regelungen mir spontan einfallen, sind seit 2009 gibt es das Mackie White Committee, das ist so ein das die Medizinseite von der NFLPA, die sich für die verschiedenen Regelveränderungen, die Spieler beschützen, einsetzen. Ja. Du hattest 2010 Einführung von der Helmet zu Helmet Regel, was glaube ich in meiner History jetzt so die größte Veränderung
ja,
ist eigentlich in der NFL.
Die uns wahrscheinlich auch persönlich sehr affected hat, würde ich sagen. Vor allem dich als Blocker.
Ja, also die...
Wurdest du mal gecalled?
Ja, können wir gerne noch drüber reden, über Fines und über Briefe. Genau. Da habe ich auch schon mal Erfahrung gemacht. Aber ja, lass mal einfach zurückgehen. Also wir hatten die richtige Oldschool-Zeit, Lederhelme. Dann irgendwann kam diese 80er, 90er Jahre Zeit, wo Football schon richtig poppin war und es auch von Equipment her fast so aussieht wie heute, aber damals wurde auf AstroTurf gespielt.
Genau.
Also AstroTurf ist grün angemalter Beton. Die Pads, die in den 80ern und 90ern getragen haben, waren zwar riesig, aber das Material, das damals für Pads benutzt wurde, war zum einen schwer as hell und genau. zum anderen gab es damals noch keine so Materialstandards und diesen ganzen speziellen Foam, den wir heute haben, sondern ja. das war einfach irgendwie nur Styropor. Vielleicht hat es noch einen luftaufpumpbaren Schlauch in deinem Helm, aber diese Helme und diese Pads, boah, die damals hatten, Digga.
Und du musst überlegen, da waren diese Helmet, die wurde erst in 2010 eingeführt, die Regel. Die haben da über die Mitte sind die da angeflogen gekommen und haben dir in den Kopf reingeschossen, Alter. Horse Color war damals noch keine Regel. Face Mask, wahrscheinlich, weiß ich auch nicht.
Face Mask kam nach einer Weile, aber gab auch eine Zeit, wo das noch nicht legal war. Oder wo du Leuten einfach gegen den Kopf schlagen durftest. Da gab es doch so ein Defensive End, Dion heißt der, glaube ich, von den Raiders auch. Der ist auch ein Hall of Famer. Dem sein patentierter Pass Rush Move war der Head Slap, wo der einfach rechts ausgeholt hat, der einfach gegen den Helm dagegen geklatscht hat. Au! Und dann ist er an dir vorbeigelaufen, ja.
Überleg dir das mal, ey.
Also die Zeitenwende, so von den 70er Jahren in die 80er Jahre, in die 90er Jahre, da waren zwar kleine Verbesserungen in Player Safety, aber da würde ich sagen, war eher der große Veränderung, dass sich das Material verbessert hat. Ja. Die Leute haben trotzdem genauso brutal gespielt. Also absolut. 70er, 80er, 90er genau. Jahre.
Ich würde sagen, so die tougheste Dekade wahrscheinlich die 90er und 2000er.
Ja, weil du hattest da die wenigsten Regeln, genau. aber die meiste Entwicklung in Material Steroid-Technologie.
Genau, absolut. Und wie du schon erwähnt hast, auch diesen AstroTurf, was das zu deinen Gelenken macht, ist ja auch mal, das ist ja, Alter, diese Hits, die du nimmst und dann auf diesem Surface zu landen, was das macht für deine Gelenke, wenn du cuttest. Ich will gar nicht wissen, wie viele Knie da rausgeschossen und verdreht sich haben und wie viele Career-Ending Injuries da passiert sind.
Pass auf, dann lass es doch mal einordnen. Dann haben wir haben das Material. Wir haben also die Helme, das Equipment,
genau,
Pads, komplettes Equipment, die Schuhe, ja. die alle auf einem gefährlicheren Level waren, sagen wir es mal so. Also die haben auf Beton gespielt, mit eigentlich Sportschuhen in Pads und Helmen, die gut waren zum Austeilen, aber nicht irgendwie dein Gehirn oder deine Gelenke beschützt haben, for real.
Genau.
Das nächste ist die Regeln. Ja, die Regeln waren nicht so ausgelegt, damit die wirklich die Spieler beschützt haben.
Genau, genau.
Das andere,
war tough, wahrscheinlich Quarterback damit zu spielen.
Boah,
oh mein Gott, Alter. Da war nicht mit, dass du den Quarterback nicht low hitten kannst oder dass du ihn nicht in Helm hitten kannst. Nee, das gab es damals nicht. Die gab's waren da hinten in der Pocket gestanden und haben richtig kassiert.
Exactly. Reden wir kassiert. Die Art von Spieler, die damals gespielt hat, schwerer. Ja. Weil damals war das Football run einfach heavy. Noch größer, run ja. heavy. Das ja. heißt, alle Spieler mehr Muskeln, mehr Gewicht, ja. mehr Force in der Collision. Ich habe noch eine vierte Dimension hier. Psychologie. Okay?
Aha.
Ich bin davon überzeugt, dass so 70er bis early 2000er Footballspieler eine andere psychologisches Profil hatten als Footballspieler heutzutage. Schau mal, heutzutage, wenn du Football am College-Level schon betreibst, du lernst so viel über, wie du dich um deinen Körper kümmerst, wie wichtig Nutrition ist, Stretchen, Yoga, Meditieren, Mental Health, deine Gefühle etc. Du lernst viel mehr darüber, wie du dich selber gesund hältst, einfach auch allgemein als Mensch, ja, aber vor allem natürlich auch als Sportler.
Mhm.
Digga, damals, early 2000, zum einen, damals konntest du dich noch easy durch die Schule schmuggeln, ja, da war noch nichts irgendwie mit NCAA oder sowas, die Jungs haben, da wurde getrickst von den Schulen, bis zum geht nicht mehr, die Jungs haben Zigaretten geraucht,
oh, Digga. Ja, ja.
Oh ja.
Nach
oh,
den ja. Spielen, Digga, erstmal Bier aufgemacht, Jack Daniels, hier, dies, das, damals war noch nichts mit irgendwie Ernährungsplan oder die Ernährungspläne, die hatten, waren so wilde 90er-Jahre-Geschichten, wo Leute dann so ein 4 Liter Milch trinken am Tag oder irgendwas Wildes.
Noch ein Hart machen. Also schön.
Noch ein Hart machen, irgendwie.
Calcium und dann raus aufs Feld. Oh, shit.
Ich glaube, das zusammen mit so, wie einfach zu der Zeit auch, glaube ich, einfach noch mehr gestofft wurde, ja, allgemein.
Ja, hundertprozentig, also, ja, ja.
Jeder Sportart, ja.
Ja.
Hat das, glaube ich, einfach zu einem sehr wilden Sport gemacht, Mann. Also, Early 2000s auch. Football ist, glaube ich, die Violence Peak, ja, wo die krassesten Menschen da draußen standen und sich am gewalttätigsten umgehauen haben.
Ja, ja, ich glaube auch, da musst du wahrscheinlich aus dem anderen Holz ein bisschen geschnitzt sein denn heutzutage. Weil heute ist natürlich sehr viel Finesse, es ist Spread Out, wir haben Spread Offense, sehr viel Speed. Damals war einfach Man on Man, Alter. Der härtere gewinnt. So,
weißt du? Der härtere gewinnt und die Leute haben es geliebt. Die Leute haben es geliebt. Wir rennen den Ball 20 Mal durch die Mitte und es ist einfach, du hast die Jungs, die, also diese, wenn ich mal anschaue, diese Dokumentation, die haben ja manchmal diese NFL Films History Dinger über so die 1985 Steelers Defense oder sowas mit. Und die hatten dann auch alle so kriminelle Nicknames, weißt du mal, so
ja, war das.
Dirty alles. Bob und ja, ja. Bloody Willy.
Digga, ja.
Skull Crusher Jones.
Ja, der Steel Curtain, Alter, damals jeder Linebacker 2,50, Mann, Alter. Nur Downhill, Alter. Boah, stell dir mal vor, du bist damals ein Fullback gewesen, ey.
Ja, Digga.
Musst du mit Neckpad spielen oder Cowboy Color, alles.
Aber das ist, was ich sag, Mann. Das war ein anderer Schlag, Leute. Ja. Das waren andere Herausforderungen. Ja. Also, 100%. Ich bin mir sicher, die Jungs hatten auch keine Class-Checker am College, die geschaut haben, ob sie auch in jeder Vorlesung sitzen. Und damals war noch nichts mit irgendwie diesen ganzen anderen Sachen, die Kids heute mitbringen müssen, ja. Heute Klar. musst du eigentlich schon am College ein Pro sein, ja. Damals gab es noch kein Social Media, keine Kameras, so. Ich bin mir sicher, da wären einige Charakterschwächen aufgetaucht, die dich heute aus der Liga raushalten würden. Ja. Aber damals ging das klar, Digga. Du kannst, wiegst 260 Pfund und da hast richtig Bock, jeden Sonntag mit einem Betonschädel reinzuhauen. Viel Spaß.
Oh, shit, ey.
Ja, aber das ist eben... Das ist die Opfer, die Leute vor dir gebracht haben, die den Sport so zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Mhm. Und ich meine, ich finde es gut, dass es dann eben angefangen hat, nach einer langen Zeit, 2010, nachdem die Wissenschaft und die ganze Medizin auf dem Level war, dass man gesagt hat, hey, lass uns weiter Football spielen. Lass uns nicht aufhören, Football zu spielen, aber lass uns versuchen, das Spiel so sicher wie möglich zu machen.
Absolut, hundertprozentig, Mann. Ja, und dazu kam dann eben auch, okay, Helmet-to-Helmet war so der erste, so der Big Step. Aber was auch dann eingeführt wurde, gleichzeitig war diese Concussion Protocol und ein unabhängiger Neurologe.
Mm.
Was eben eine Person ist, die unabhängig, die gehört zu keinem von den beiden Teams, und die schaut sich während dem Spiel Spieler an, die irgendwelche Concussion-Symptoms zeigen nach einem harten Hit. Und wenn du, was auch immer, am Stolpern bist, wenn irgendwas nicht richtig sieht, dann ziehen die dich raus und machen den Independent, also unabhängig von irgendeinem Team, die gehören, die sind geheilt bei der NFL, machen dann eben Tests mit dir und schauen, hey, ist da alles richtig? Ist da vielleicht eine Concussion? Und sowas finde ich gut, weißt du? Ja. Weil im Endeffekt, oftmals, ich war so einer, ich hatte eine krasse Concussion im College einmal und da war kein Neurologe. Und ich bin wieder reingegangen für ein paar Spielzüge und da war komplett Blackout. Ich habe am nächsten Tag haben mir Spiel, ich habe es auf Tape gesehen, was, dass ich nochmal rein bin für zwei Spielzüge, dann haben sie mich rausgezogen, weil gar nichts mehr ging. Was, wenn du mir überlegst, wie gefährlich sowas eigentlich ist.
Ja, das ist ultra gefährlich und es macht den ganzen Heilungsprozess und alles viel länger, das tut die ganzen Symptome so viel verschlechtern.
Ja, ja.
Ah, oh, wow. Ja, ja, aber das ist die Realität gewesen. Also die NFL gibt ja den Ton vor. Und jetzt, wo die NFL so viel mehr tut, um Spieler zu schützen, ist natürlich am College auch mehr. Aber ich kann mich auch erinnern, am College...
Gibt es diese Regel im College auch?
Eine Variation davon. Also okay. Es ist nicht genau das Gleiche, aber es wird auf jeden Fall auch mehr drauf geachtet. Und es gibt auch, glaube ich, unabhängige Leute, die jetzt mit im Spiel sind.
Ja.
Und auch einfach die Einstellung dem gegenüber ist auch anders. Also ich glaube, viele College-Coaches sind mittlerweile wirklich so charakterstark, dass sie sagen, hey, ich will gar nicht, dass mein Spieler mit einer Gehirnerschütterung da jetzt auf Teufel komm raus irgendwie weiterspielt. Weißt du,
ich meine, das
ist ja auch so ein Ding, was passieren muss. Das eine ist ja, dass du eine Regel änderst. Das andere ist, dass die Kultur sich verändert. Und ich finde, du bist jetzt an einem Zeitpunkt angekommen in der Liga und auch am College, wo eben die Kultur eine andere ist. Die Kids, die jetzt spielen, kennen das gar nicht mehr anders.
Genau.
Wir haben noch gegen Leute gespielt, die alten Regeln kannten und die dann immer rumgeheult haben, wenn sie die Flagge gekriegt haben, für den Helm zu hellen. Weißt du, ich meine, oder die dann vielleicht doch noch mal ein bisschen mit dem Helm reingehen. So. Das ja. ist schon so ein Kultur- und Generationenwechsel, der, glaube ich, im Football gerade
ist. Ja, aber guter Punkt, Alter, weil ich hab oftmals mit echt Oldschool-Coaches auch gespielt und dieser Kulturwechsel ist wichtig, man halt auch nicht nur von der Spielerperspektive, aber auch von Coaches, dass der Coach sieht so, hey, diese Kopfverletzungen sind real und die Player Safety sollte mein Number One Priority sein und dass du jemanden rausziehst. Ich hatte Oldschool Coaches, die sagen, musst du durchfighten und weiter, du bist okay, so. Nee, Digga.
Ich bin nicht okay.
Also, ja. Naja, das ist auf jeden Fall, es ist gut, Mann, das ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Was haben wir noch? Veränderung. Regelmäßiger Gesundheitscheck, wichtig.
Ja, also du hast ja mittlerweile so Physicals gab es bestimmt schon immer, aber da wird mittlerweile schon echt viel gemacht, um danach dem zu schauen. Oh, sorry, mir fällt jetzt gerade ein. Der unabhängige Spotter, ich hatte eine Story dazu.
Ja, ja.
Und zwar, ich renne runter im Punt-Team, die reversen Field ein bisschen.
Ja.
Der Returner kommt so an der rechten Sideline gerade hoch. Ich squeeze so den Angle, dass ich ihn habe, dass ich ihn auf jeden Fall out of bounds hitten kann, ja, dass er nicht wieder nach innen cuttet. Und er versucht aber trotzdem nach innen zu cutten. Und ein Teammate von mir ist direkt hinter ihm, springt so hinten auf ihn drauf und wird so ein bisschen abgeworfen. Und ich bin aber genau um den Returner zu hitten und ich gebe meinem Teammate so ein richtiges Brett einfach.
Oh. Ja,
so boom. Es war so ein Hit, der krasser aussah, als er sich angefühlt hat am Ende. Also wir waren beide okay. Aber wir sind beide kurz liegen geblieben, weil wir so geschockt waren und weil wir so beide uns gedacht haben, damn, ich habe gerade so meinen eigenen Kollegen einfach ausgenockt. So, weißt du, ich meine, ich lag so, fuck, Digga, ich habe gerade einfach unseren besten Special-Teamer ausgenockt. So, weißt du, ich meine, die Coaches werden dumm mad sein auf mich. Wir sind aber beide aufgestanden und mussten dann aber beide ins Zelt gehen, weil der unabhängige Spotter sozusagen das gesehen hat und weil wir kurz liegen geblieben sind.
Ja, ja. Ja.
Das heißt, die tun echt wirklich darauf achten, wie du dich verhältst nach dem Kontakt, wie du dich bewegst.
Ja, ja.
Wie es dir geht.
Nee, ist gut, Mann. Ja, ich war ein paar Mal im Zelt. Checken, Alter, sind deine die Reflexe okay? Und checken immer Schultern, Nacken, alles. Und wenn alles okay ist, dann lassen sie sich auch wieder rein. Es ist so, okay, jedes Mal, wenn du ins blaue Zelt gehst, hey, du bist raus mit einem Concussion. Nee. Die machen halt normal ihre Check und die haben da ihre paar Checkpoints, die sie hitten. Und wenn alles gut ist, dann darfst du wieder reingehen.
Dann ist alles gut, dann kannst du auch wieder weitermachen.
Genau.
Ja, Mann. Genau, nächste Veränderung. Vermeidung von gefährlichen Spielzügen. Ja, das ist glaube ich, das
ist
einzige
ongoing.
Streitthema. Ja, das ist so ein ongoing Prozess. Also du hast angefangen damit, dass Blindside-Blocks rausgenommen wurden, dass Chop-Blocks rausgenommen wurden. Chop-Blocks sind, wenn ich in einer Mannschaft spiele und Mark spielt in derselben Mannschaft wie ich und Mark hittet jemand oben und ich hitte denselben Spieler unten in einer Blocking-Situation. Was ist nicht mehr erlaubt, war früher erlaubt, was auch crazy ist, wenn du drüber nachdenkst.
Das ist echt so. Stell dir mal vor, du wirst gleichzeitig oben gepancaked und gleichzeitig zieht dir jemand unten noch die Beine weg.
Ja, genau.
Jemand kattet dich so. Der ist krass. Nee, aber ganz ehrlich, ist ein Streitpunkt, aber für mich zum Beispiel als Blindside-Blocks finde ich gut, weil ich habe ein paar miese Blindside-Blocks am eigenen Leib erlebt. Zum Beispiel, wo du so Toss zum Beispiel, du überlegst dir einen Toss-Spielzug von der Defense. Und ja, du rennst das Ding runter und du musst natürlich auf den Ballträger gucken. Du schaust nicht von außen nach innen und dann kommt ein Receiver und crackt dich halt komplett blindsided. Du bist komplett undefense Player, weißt du, und sowas ist gefährlich, Mann.
Weißt du, das sind die Hits,
defenseless Player,
die halt immer problematisch werden können. Die fühlen sich zwar halt richtig nice an als Wide Receiver,
absolut.
Wenn du dem Linebacker endlich mal richtig was zurückzahlen kannst. Aber das ist auf jeden Fall was. Es ist ja auch nicht so, dass der Spielzug zum Beispiel komplett verboten ist. Kannst du denselben Spielzug trotzdem machen, du musst eben einfach den Kontakt, den du machst mit diesem verteidiglosen Spieler.
Mit den Händen, ne?
Ja, mit den Händen machen.
Genau. So war es, weil ich habe das ja auch bei Special Teams, war es genauso. Ich habe auch immer früher im Special Teams Leute rausgeblasen. Durfte man dann später eben auch nicht mehr. Weil ich habe Blindside-Blocks auf Special Teams verteilt.
Bro, sag mal in der Jugendzeit in Deutschland, wie wild sind da die Blindside-Blocks teilweise gewesen damals?
Bist so rumgeflogen, Alter. Und sowas, man hat sowas halt auch gesucht. So. Es ist eigentlich egal, was für ein Spielzeug habt ihr, ich suche mit denen.
Ich suche mir
einen. Der hat vor dem Spiel Scheiße gelabert, den bekommt.
Der kriegt das jetzt ab, Mann. Und ja, das war uns auch nicht anders. Wir hatten in der Zeit, in der Jugend bei den Scorpions, hatten wir einen Kickoff-Return, wo irgendwie die halbe Mannschaft einfach so eine Wand baut. Ja? Und dann, wir versuchen natürlich in diese Wand reinzukommen, aber ich und der andere Linebacker, wir rennen auch noch da so rein und die erste Person, die hinter der Wand runterkommt, wird einfach
kriegt
einen Double-Crack-Block, ja, also von zwei Leuten gleichzeitig so richtig Arm in Arm auch noch. Hat für gewalttätigen Kontakt gesorgt, der bestimmt spannend ist zuzuschauen, aber halt wirklich Karrieren am Ende des Tages kürzt. Besonders auf dem NFL-Level.
Überleg mal, wie viele Leute da wahrscheinlich wegen dem Play gequittet haben. So, boah, ich wurde von Jakob Johnson rausgeschossen. Ich spiele nie wieder Football.
Stimmt, Mann.
Ja,
damn.
Du hast Leben verändert, Bruder.
Ich habe den deutschen Football zurückgehalten, Marc. Leute wie du und ich waren das Problem, Bro.
Aber Alter, ja, Kickoff-Return. Wir haben immer so diesen komplett rechts außen Tackle oder Guard und ich habe den opposite linken Dreier geblockt und halt so einen Bogen gelaufen. Er rennt halt gerade raus runter und denkt, boah, geil, unblocked. Und dann wirst du halt der Zeit aus dem Leben geknallt. Ey. Aber den haben wir auch in der NFL auch gemacht, ne? Haben wir auch. Wir haben immer so, du darfst ja früher beim Kickoff Return, das war auch in der NFL, früher durftest du ja so eine Wedge haben, eine Vierer-Wedge. Wurde dann später.
Eine Vierer-Wedge habt ihr gemacht?
Früher war das erlaubt. Nee, nicht seitdem ich gespielt habe, aber in Deutschland und auch früher NFL, ich weiß nicht genau, wann das abgeschafft wurde. Da müsst ihr überlegen, also da haben sich beim Kickoff, der Returner fängt den Ball und vor ihm bilden vier von seinen Spielern eine Wand vor ihm als Vorblocker. Und da früher gab es nur so eine Position, Wedge Breakers. Und dein einziger Job im Kickoff-Team war, diese Wand zu brechen und einfach da in vier Leute reinzuknallen. Du suchst dir eins Gap und früher, das war krass, auch eine kurze Story. Das war Frank Knight, Alter, ich war noch jung. Ich habe einer von meinen Teammates, auch so ein irrer Hund, auch richtiger Holzer, richtiger Baller, auch Fullback gespielt. Der ist im Kickoff runtergerannt und ist, war auch Wedgebreaker und ist seitlich komplett
nein
frontal in die Wedge reingesprungen. Okay, okay. Das ist ein Weg, Alter, eine Wedge zu breaken da.
Ja, oh. Krass. Ja,
Mann. Aber ja, in der NFL, dann war später nicht mehr eine Wedge erlaubt, da war so eine Zweier-Wedge und dann haben wir immer, und ich war immer hinter der Zweier-Wedge, habe ich mich so, da hat sich einer...
Ah, ja, ich sehe, was du meinst.
Weißt du?
Ja, ja. Du bist hinter dem Doppelteam
und hinter dem Doppelteam und dann halt immer die erste Person rausgeknallt, also...
Ey.
Ja, komplett ohne war dann auch nicht, das ging schon.
Aber das ist eben ein großes Ding, woran die NFL immer wieder arbeitet und wo heutzutage halt auch mehr passiert, weil du mehr Daten hast. Ja, also die Kickoff-Return-Regel wurde jetzt ja gerade erst wieder geändert, weil die eben, die möchten mehr Kickoff-Returns, aber sie möchten weniger Verletzungen während den Kickoff-Returns. Wie schaffst du es?
Du kannst wahrscheinlich mehr zu sagen, weil das ist ja, sind dieselben Regeln wie in der ELF, ne?
Ich glaube ja. Ich glaube ja, ne? Ähnlich zumindest. Ich weiß nicht, ob es genau ist. Ich glaube, da bei der NFL sind noch ein paar Modifikationen drin gewesen.
Okay.
Aber es ist auf jeden Fall spannend. Es ist auf jeden Fall dieses Konzept, wo eben gekickt wird und dann alle sich erst bewegen, sobald der Ball gekickt ist.
Ja, ja.
Und alle eben sehr nah beieinander sind. Dass du eben nicht mehr solche Distanzen hast.
Dass diese Collisions eben nicht mehr passieren. Für mich ein bisschen schade, aber gehen wir natürlich später auch nochmal drauf ein. So als Core-Teamer, so dass du Special Teams, so ich finde, es ist so fast schon, du bist auf dem Weg, so das komplett loszuwerden oder so. Es scheint so, dass das der Plan ist, dass du eventuell so komplett davon weggehen willst.
Ich hoffe, dass es natürlich drin bleibt, weil ich finde, Special Teams ist aber auch hat ein bisschen ein Marketingproblem, ja. Ich glaube, dadurch, dass die Fernsehsender Special Teams nicht von der Vogelperspektive zeigen, kriegen die Leute wenig mit, was da wirklich überhaupt abgeht in diesen Special Teams. Weißt du, mein? Weil du siehst es immer nur von der Seitenlinie und manchmal wird auch erst später da zugeschaltet. Mhm. Aber in Special Teams passiert ja alles so schnell, wenn du nicht weißt, wo du hingucken musst, dann blickst du es gar nicht. Du siehst nur, ob es ein großer Return ist oder ein kleiner Return. Aber du siehst nicht, hey, hier hat dieser Gunner hat sein Doppelteam zerstört und rennt gerade frei auf den Punt-Returner runter. Mhm. Und du siehst gar nicht, also dann verstehst du überhaupt, was für ein krasser Spielzug das ist, wenn
absolut,
du Open-Field-Tackle machst in 60 Yards Open-Field. Weißt du, ich meine?
Nee, krasser Punkt, ja. 100 Pro bin ich bei dem Mann.
Ja, aber wo wir bei der Technologie waren, die Sachen verändert, wir haben darüber geredet, Blindside-Blocks sind ja rausgegangen, Chop-Blocks sind rausgegangen. Was mich affected hat direkt, ist, dass eine kleine Regeländerung kam, wo du einen Vorblocker nicht mehr cutten darfst außerhalb von der Tackle-Box. Warst du zuerst?
Okay.
Ja. Und dann, ich glaube, zuerst war es nur ganz außerhalb oder außerhalb der Nummern oder sowas, aber dann ging es immer kleiner. Und dann jetzt letztes Jahr war es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich rausgegangen bin, um einen Corner zu blocken oder einen Safety oder teilweise sogar einen Outside Linebacker, durften die mich nicht mehr einfach cutten.
Genau. Also, weil das war ja normalerweise so das, was Corner gemacht haben. Wenn ein Pulling Guard war, normalerweise als Corner, das ist ein 180 Pfund Spieler gegen einen 300-Plus-Spieler, normalerweise, die wurde gecoacht, hey, chop das Ding runter, create a pile und hoffentlich macht irgendeiner hinter dir das Play.
Genau. Was für mich natürlich immer das einzige Problem war. Ja, ich weiß natürlich, dass ich jeden Cornerback blocken kann, aber wenn die mich einfach in die Knie rausschießen, so dann habe ich nichts gewonnen davon. Ja.
Klar.
Und das war eine Regeländerung, die ich direkt gespürt habe, die ich auch gemerkt habe, hey, so auf einmal, das nimmt... beschützt meine Knie und gibt mir sozusagen ein bisschen Protection. Fand ich krass. Die ganze Helmet-zu-Helmet-Sache, die verschiedenen Variationen, mit denen Quarterbacks geschützt wurden. Es hat ja auch angefangen, zuerst einfach, dass Quarterbacks auf den Kontakt geachtet wurde, dann, dass man ihre Knie beschützt hat, dass man ihre Wurf-Motion beschützt hat. Stück für Stück hat sich das verbessert.
Ja. Oder
woher kommt diese Verbesserung? Können wir direkt zum nächsten Punkt gehen. Technologische Fortschritte und Innovation. Ich war bei dem Mackie White Meeting vor 2 Jahren. Also dieses Medicine Board trifft sich jedes Jahr. Ich konnte mir da mal anhören, was die überhaupt machen. Und was die sozusagen machen, ist, sie haben die ganzen Wissenschaftler, die an Sachen forschen, die mit Football zu tun haben. Also die Leute, die Concussion Research machen, die Research über Beinverletzungen machen, Armverletzungen, Fingerverletzungen, Mental Health. Die ganzen Leute, die an solchen Themen interessiert sind, können mit der NFLPA zum Beispiel zusammenarbeiten und können die Daten, Verletzungsdaten, Spielerdaten etc. benutzen, um eben Sachen zu finden, die uns besser schützen. Also eine Sache, die zum Beispiel machen, ist, die haben GPS-Tracker in jedem NFL-Spieler jetzt drin. Das heißt, über die Saison, über die Trainings und die Spiele weiß die NFL genau, wie viel Kilometer du zurücklegst, also wie weit du dich bewegst, wie schnell du dich bewegst und wie viel. Ja. Dazu kommt, dass jetzt mittlerweile die haben so Kontaktmesspunkte in deinem Equipment drin, also die können die Stärke von den Zusammenstößen messen und sowas.
Genau.
Und können das dann korrelieren mit dem Videomaterial und können dann daraus noch genauere Modelle machen. Da gibt es dann Leute, die tun das Videomaterial benutzen und tun dann forschen, welche Arten von Kontakt zu den meisten Verletzungen führen. Und krass, Mann. Von solchen Sachen kommen dann solche Vorschläge wie jetzt mit dem Hip-Drop-Tackle und der Hip-Drop-Tackle-Regel, wo die sagen, hey, diese Art von Tackle führt zu einem Haufen Beinverletzungen, Knieverletzungen etc. Lass doch versuchen, diese Art von Tackle zu verbieten. Mhm. Was natürlich sehr advanced ist. Ich denke, wir werden nächstes Jahr sehen, wie das Ganze dann in der Realität aussieht. Aber ich finde sowas immer spannend, wenn du siehst, eben wie so AI und diese ganze Technologie, die jetzt im Sport drinsteckt, das Ganze noch verändern wird.
Genau, was da wirklich in so eine Entscheidung mit reingeht. Was krasses, Mann. Aber was ich auch gelesen habe, wie du erwähnt hattest, mit diesen Kontaktpunkten, und das wird zu einem, das wird dazu führen, meinten die, dass du zeitgleich direkt diese Daten auf einem Computer hast. Also während dem Spiel kannst du sehen, hey, wie hart war diese Kollision, diese Head-Kollision, diese Schulter, was auch immer für den Körper. Und das ist so krass advanced, ja, dass du sagst, hey, das war zu hart, das muss, da ist wahrscheinlich irgendwas verletzt.
Ja, das müssen wir abchecken, ja.
Genau.
Das ist auch das und auch die Frequency zum Beispiel. Die können oder werden in Zukunft daran arbeiten, zu versuchen, dass sie das releasen können, wie viel Kontakt du, wie sage ich das am besten, wie viel Kontakt du über eine Saison bekommst, als Spieler, wird sozusagen gemessen.
Ja.
Dann wird ein Average erstellt für deine Position, zum Beispiel, bei deiner Mannschaft, was da sozusagen zurückreflektiert auf deinen Coach, wie dieser Coach coacht, wie geht er mit den Spielern um, wie viel Kontakt zwingt er sie im Training zu haben während dem Jahr. Und solche Daten dann zum Beispiel Free Agents zur Verfügung zu stellen, um noch mehr diesen kulturellen Shift voranzutreiben. Dass Krass. Eben Coaches anfangen, darauf zu achten, dass im Training nicht mehr so viel Kontakt passiert. Mhm. Ich glaube, das ist was, wo die NFL bis jetzt natürlich noch nicht mitmacht. Aber das sind so die Sachen, wo diese Reise im Football noch hinführen kann.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Teams, wo du gespielt hast, wie weit die damit wirklich umgegangen sind. Aber bei den Niners, die waren sehr, sehr innovativ mit dieser ganzen Technologie. Und schon seitdem ich da 2017 angekommen bin, sehr viel mit diesen Sensoren gemacht. Und es ist echt schon krass, immer zu sehen, die haben jeden einzelnen Spieler monitored, wie viel der gerannt ist, wie intensiv das Practice war. Und oftmals haben die so, vor allem Leistungsträger, dann am Freitag so, hey, du trainierst heute nur einen halben Tag oder wir halten dich aus den Team-Periods raus, weil deine Kilometer für die Woche schon so hoch sind, dass du Pause brauchst, um fit für Game Day zu sein. Was für krass ist sowas, was du mit Technologie wirklich, weißt schon, weil im Endeffekt, du versuchst den Spieler für sich selber zu schützen, weil sowas natürlich Zerrungen mit sich bringt und natürlich, Lower Body Verletzungen oftmals.
Hast du es mal gemerkt, dass diese Nummern, die du bekommen hast, auch mit deinem Körpergefühl oder einer Verletzung übereingestimmt haben?
Ja, 100 Pro, ja. Ich habe oftmals, vor allem die Jahre, wo ich viele Teams gespielt habe, teilweise Defense, aber ich habe auch sehr viel Scout-Team in Practice gespielt. Ende der Woche, ich war immer in den Top 5 im Team wahrscheinlich, in kompletten Kilometer und Meilen gerannt. Und ich habe es schon immer dann gemerkt. So. Und dann irgendwann habe ich auch, ich habe dann mich mal im Coaching gesetzt. So, hey, du hast jetzt seit den letzten 5 Wochen, Alter, immer in den Top. Wir lassen jetzt die anderen Spieler, weil mir hat es immer gefallen, Scout-Team-Raps zu nehmen, weil ich das halt für mich halt selber so als weißt du, mein eigenes Practice, ich kann an meinem eigenen Game arbeiten. Und dann haben die eben gesagt, so, hey, du nimmst jetzt mal weniger Scout-Team-Raps. Und dann merkt man das dann schon so. Dann natürlich ist der Körper ein bisschen frischer. Und es ist schon cool, so einfach so was Technologie einfach für dich machen kann.
Ja, also ich habe es auf 2 verschiedene Art und Weisen erlebt. Ich habe natürlich bei beiden Mannschaften, wo ich war bis jetzt, wurde alles getrackt, alles aufgezeichnet. Ich hatte das Gefühl, dass bei den Patriots das zwar wahrgenommen wurde und auch dir gesagt wurde, hey Digga, du hast ein bisschen hohe Speeds gehabt diese Woche oder ein bisschen viel Yardage etc., aber die Antwort war dann nie, dass du irgendwie geschont wurdest. Die Antwort war dann, dass du mehr trainierst, damit deine Beine stärker sind und dem Ganzen standhalten können, so nach dem Motto. Bei den Raiders muss ich sagen, da wurde viel darauf geachtet. Da hat auch der Head Strength Coach hat viel auf so Periodization geachtet, dass wir Hochphasen hatten und Mittelphasen, Niedrigphasen. Und ich habe es bei mir mal direkt gemerkt, Mann, wo ich es mal wieder während dem Trainingslager komplett übertrieben habe, mit so auch Effort einfach im Practice, yeah, yeah. So Practice Effort, so nach jedem Spielzug noch 30, 40 Yards upfield gefinished oder sowas, Special Teams übertrieben, nach dem Training noch ein bisschen extra Sachen gemacht und sowas. Und dann hatten mir nach ein paar Wochen waren meine Adductors, also meine Adduktoren, waren toast, komplett toast, und ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe gesagt, ey, ich mache dieses ganze extra Training und sowas. Und da bin ich zu den Trainern gegangen, habe mit denen geredet, und die haben mich hingesetzt am Laptop und haben mir so einfach die Nummern gezeigt. Und dann habe ich eben gesehen, dass meine Load war recht gerade auf einem recht hohen Level und ist dann so nach oben gegangen und war dann einfach oben konstant auf so einem Level, ja, wo ich irgendwie nochmal 3000 Yards mehr hatte als irgendwie nötig. Die haben gesagt so, ja, hey, lass einfach mal probieren, das nicht zu machen, ja. Und in der nächsten Woche wieder ein bisschen weniger gemacht, nicht so übertrieben, und auf einmal war das ganze Problem weg. Wunderbar, das heißt, so die Load, die du auf deinen Körper machst, das Load Management, Pause, was du betreiben musst, ist schon wichtig.
100%ig, Mann, Alter. Das ist immer dieses, ich denke, wir haben alle dieses Mindset, vor allem als wir aufgewachsen sind in Deutschland, so mehr, umso besser, ne? Umso viel mehr hilft Gewicht, viel. Hilft viel, genau. So mehr Gewicht, mehr Muskeln, mehr Speed, aber du musst einfach ab und zu einfach deinem Körper auch Ruhe geben, Alter. Und das ist was ich auf, ganz ehrlich, dem harten Weg lernen musste. Ich denke, ich habe sehr übertrieben im Weight Room im College, und ich denke, das hat viel damit zu tun gehabt, dass meine Knie irgendwann nicht mehr mitgemacht haben und ich mir das ACL gerissen habe. Aber so ist es halt. Irgendwann musst du auf deinen Körper hören. So.
Also hier, da sind wir. Gleichgewicht. Du musst das Gleichgewicht finden. Das
Gleichgewicht ist wichtig.
Die NFL und alle Leute in dem Sport müssen das Gleichgewicht finden zwischen der Herausforderung, Spieler zu beschützen, und der Kontroverse, dass wir da trotzdem wollen, dass das ein physischer Sport bleibt, dass Football trotzdem spannend bleibt und entertained bleibt. Ja. Die große Diskussion, denke ich, ist gelaufen mit CTE und den Langzeitfolgen von CTE. Ich glaube, da sind wir mittlerweile alle an Bord. Ja? Da ist der Kulturwechsel durch. Aber die ganzen kleineren Regeländerungen, da siehst du ja jedes Jahr, dass die ein bisschen zu Kontroversen sorgen von Spielerseite, von Fanseite etc. Machen die Regeln das Spiel weniger physisch und damit auch weniger spannend? Oder glaubst du, dass diese Veränderungen sich auch integrieren lassen und Leute da einen Weg durchfinden?
Ah, siehst du, das ist die Frage, Mann. Ah, auf jeden Fall weniger physisch. Ich glaube, das ist keine Frage. Weniger spannend, weißt du, natürlich, wir sind alle, das ist schwierig, vor allem als für mich als ehemaligen Spieler. Ich bin natürlich ein Fan vom Game und ich habe das Spiel auf eine gewisse Art und Weise gelernt zu spielen. Und wenn man dann Veränderungen sieht, die das Ding ein bisschen weniger physisch machen, dann, weißt du, auf einer Seite bin ich ja klar, ich bin immer noch Teil von dieser NFL Brotherhood und ich will das Beste für meine Jungs. Andererseits bin ich ein Fan von diesem Sport und ich will natürlich ein spannendes physisches Spiel sehen. So, weißt du, es ist immer so ein so ein bisschen hin und her. Aber ich denke, das sind Regeln. Ein Beispiel, gutes Beispiel dafür ist dieses, das ist, glaube ich, letztes Jahr zweimal passiert, wo über die Mitte ein Safety, ein Titan hat den Ball gefangen, über die Mitte Safety, darf ihn nicht oben hitten, by rule, darf ihn nicht in den Helm hitten und dann hittet der low ins Knie rein und zweimal ist es passiert, wo sich zwei Titans, das war einmal Hawkinson und wer war der andere? Erinnere ich mich nicht, aber beide Jungs haben sich da eben das Kreuzband gerissen, wegen einem Low-Hit, weil die Regel besagt, hey, ich darf nicht oben gehittet werden, weil sonst kriege ich eine Flagge. Und du kannst mir nicht erzählen, dass beide Jungs zehnmal lieber in ihren Kopf gehittet wurden und Risk für eine Concussion hätten, statt dass sie sich das Knie rausgeschossen werden und dann ein Jahr raus sind aus Football, weißt du?
Ja, wo du dazu sagen musst, ja auch man so, manchmal wirst du ja auch oben gehittet und es ist gar nicht so schlimm, also dich verdreht's, klar und so weiter, aber du kannst es abschütteln, du hast keine Concussion oder sowas, du hast halt einen Hit gegen den Kopf gekriegt, der Helm nimmt ja auch ein bisschen was weg.
Absolut.
So, wo ich das 10-mal lieber nehme, als wenn mir dann ein Band gerissen ist, weswegen ich ein Jahr lang Reha machen muss.
100%.
Und du auch Langzeitfolgen von ACL-Injuries hast. 100%. Eine LCA-Injury zeigt sich auch.
Frag mich, Digga, 10 Jahre später, Mann, Alter, ich spür's immer noch.
Exactly, und sowas wird ja nicht weniger. Weißt du mal, mit dem Alter nimmt es zu und dann, dann hast du später mal Knieprobleme, bewegst dich deswegen weniger. Mhm. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, der dran hängt.
Aber ja, von einem Defensive Perspective, okay, das ist so, es ist ein Bang-Bang-Play, das ist so schnell, du kannst nicht wirklich, hey, genau zielen. Das Einzige, was du in dem Moment weißt, so, hey, wenn ich high gehe, ist eine Chance, dass ich ihm den Kopf hätte und es wird eine Flag. Also gehe ich low.
Ja.
Und dann boom. Und dann passieren halt echt, da können halt schlimme Sachen passieren. Da bin ich nicht ein Riesenfan von. Und ich würde sagen, wahrscheinlich die meisten Offense-Spieler sind nicht ein Riesenfan davon.
Ja, das ist ein bisschen die Frage. Also ich bin ja als Fullback natürlich auch biased dafür, dass das Run-Game halt einfach auch was ist, was diesen Sport so spannend macht. Ich glaube aber auch, dass ich mir vorstellen kann, dass in der Zukunft halt es Football geben wird auf eine Art und Weise, die deutlich anders aussehen wird für uns, wie was wir gewohnt waren aus unserer Zeit. Genauso wie jetzt ein Highlight-Tape von 2001 für uns aussieht wie, what the fuck? Ich meine, ich glaube, so wird halt unsere Zeit und unsere Art, Football zu spielen, auf die nächste Generation wirken. Aber ich glaube, dass das Spiel einfach nochmal um einiges schneller werden wird. Also ich glaube, es wird mehr Richtung 7-on-7-mäßig gehen, Piece by Piece. Mehr athletisch, aber ich kann mir auch eine Art und Weise vorstellen, wie du Offensive Line und Defensive Line spielen kannst, die sehr athletisch ist. Weißt du, ich meine, wenn du nur diesen Pass Rush zum Beispiel mal anschaust und es eben immer mehr zu einem in ein Wrestling, in ein Ring-Match gehen wird, anstatt dass Leute mit dem Helm, mit Kontakt drauf gehen, dann wird es natürlich krass anders aussehen für Leute wie uns. Aber ich glaube, da wächst das Ganze hin, Mann. Flag Football wächst. Weißt du, ich meine, diese 7-on-7-Kultur wächst.
Da ist immer noch
Excitement drin. Du hast immer noch die Bälle, die gefangen werden. Weißt du, ich meine, die DBs und Wide Receivers können sich feiern. Ich glaube, Piece by Piece wird da die Reise hingehen. Es sei denn, irgendjemand entwickelt einen Helm, und die Helme werden ja auch jedes Jahr krasser, der eben alles abdämpfen kann. Ich meine, du hast jetzt schon den Schritt, glaube ich, dass nächste Season, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, diese Guardian Caps auch während der Season erlaubt werden.
Das ist das, Alter, weiß ich nicht, Mann. Das sind diese für alle Leute, diese Pilzköpfe, das sind so riesen, so Schaumstoffkappen über deinem Helm. Alter, glaubst du, die werden damit spielen?
Ich glaube, Jungs von unserer Generation wahrscheinlich nicht. Aber ich kann dir sagen, von den Nummern, die uns gesagt haben, also wie diese Guardian Caps den Kontakt reduzieren, das ist crazy. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es muss dahin gehen. Also das ist so ein wie ein exponentieller Faktor, wenn ich eine Guardian Cap schon anhab und sagen wir, du keine. Aber wenn zwei Guardian Caps aufeinander gehen, dann ist es auf einmal nur ein Bruchteil von den Forces, die ankommen, wie wenn du zwei nackte Helme aufeinander prallen hast.
Der ist heftig, Mann. Okay, aber jetzt natürlich, du bist Fullback, sehr physische Position. Als Lead-Blocker kann man oftmals einfach so Helm-to-Helm, das kann man ja einfach gar nicht vermeiden. Ne? Das ist ja einfach ganz normal. Wo siehst du das? So, wie soll so ein Spielzug funktionieren? Wo soll das hingehen?
Ich glaube, ein Riesen-Key ist Coaching. Coaching und Technik. Ich glaube, du kannst Fullback tatsächlich ohne reinen Helm und Helmkontakt spielen. Ja? Gelegentlich wird ein bisschen was da dazukommen, ja, dass das passiert. Aber mit der richtigen Technik, Mann, kannst du so viel machen. Ich habe die ersten Jahre von meiner Karriere viel, viel, viel mit meinem Helm geblockt. Ja? Also ich habe zu Hause einen Stapel von jeder Season von, sagen wir, 20 bis 30 verbogenen Face Masks. Ja. So, weißt du, ich meine, ja. Irgendwoher kommt das Ganze, ja. Aber jetzt über die letzten zwei Jahre, wo ich mit einem anderen Coach zusammengearbeitet habe, habe ich eben nochmal andere Techniken gelernt und ich glaube wirklich, dass es halt einfach, wenn du das richtige Coaching priorisierst und den Leuten einfach keine andere Wahl gibst, dann lernen die das auch, das Ganze umzusetzen, ja. Ich habe letztes Jahr eine Fine bekommen für 8K.
Ja, lass da mal einsteigen, genau.
Lass da mal einsteigen, ja, mal erzähl hören, mal, Digga.
Ich will mal hören.
Das war so ein Crack-Toss-Play gegen die Bears. Ja. Der Outside-Linebacker rennt raus, weil er das Ganze containen wollte. Also seine Jungs sind rein, wollte sozusagen raus und eine Edge setzen auf mich. Und das ist für mich natürlich dann perfekt, ja. Ich habe Schwung, ich kann ihn richtig rausschießen. Und er hat dabei so einen Winkel genommen, dass er halt unbedingt vor mich wollte, damit wir nicht nach außen raus können. Und ich war halt schon in meinen Schritten drin, boom, bin reingegangen in den Kontakt und es war halt schon klar Helm zu Helm, mein Helm auf seinen Helm drauf. Und da habe ich dann, also dabei mir nichts gedacht, ja, spielst halt weiter. Es war halt einmal ein härterer Kontakt und danach habe ich zwei Wochen später einen Brief bekommen. Halt von
also
der
die
haben
es gar nicht gecallt während dem Spiel.
Die haben es nicht dafür. Nein, ich habe einen Holding Call bekommen. Weil ich habe das, glaube ich, zum Boden gegangen und ich habe ihn natürlich driven wollen, ja, und irgendwie sah es halt wie ein Holding aus. Ich bin noch so über ihn drüber geflogen und sowas.
Oh, ja. Yeah.
War ein Trainwreck. Ich habe einen Holding Call dafür bekommen, aber kein Helmet-to-Helmet. Und habe dann aber im Film-Review, also die NFL tut den ganzen Film reviewen und wenn du irgendeine Scheiße machst, dann kann es sein, dass du im Spiel damit durchkommst, aber du kriegst dann hinterher trotzdem eine Fine. Mhm. Ich wurde dann 8K gefined. Was natürlich wehtut, Digga.
Ja, ja.
Ich bin auf einmal 8K rausgeht.
Hast du aber schon appealed, ne?
Ja.
Einspruch reingelegt.
Ja, ich habe Einspruch reingelegt. Ich hab's reduziert bekommen, weil die Absicht eben nicht da war. Ja, genau. Das war jetzt nicht ein Spielzug, wo man sagt, okay, ich bin da wirklich wie ein Asshole reingegangen und habe da mit Absicht Head gegen Head gemacht, sondern es war so ein bisschen so ein Bang-Bang-Play.
Genau.
Ja, Mann, aber die NFL ist da schon da hinterher, Mann. Du kommst da mit nichts durch.
Ich hatte einmal, wenn wir beim Thema sind, es war echt ein krasser Hit. Es war ein guter Hit. Running Back rennt. Ich war Zone Drop. Running Back kommt in die Flat. Quarterback unter Druck und wirft halt noch so eine Banane da raus auf seinen Running Back. Und ich sehe es und mit so, Alter. Richtig Anlauf. Ich habe einen richtig schöner Hit. Yeah. Es war aber echt Schulter. Es war Schulter genau in Sternum. Also genau hier so in so der Plexus. Und weil der so mit so viel Force gekommen ist, der Hit, hat ausgesehen, als hätte ich ihn in den Kopf gehittet. Und ich habe eine Flagge dafür, weil sein Kopf so nach hinten geflogen ist. Flagge dafür bekommen. Digga, einer der krassesten Hits, die ich jemals hatte. Und dann weg und dann natürlich weg,
oder die Tolle, in Tolle mit, Digga.
Und danach, aber danach war dieser Hit war danach auf dem Coaches Teach Tape, weil jede Woche zeigen die so Teach Tape, so hey, das so sollst du spielen.
Ja.
Und dann haben sie gezeigt, ja, so sollst du hitten.
Obwohl das, Teach Tape Mark, baby.
Obwohl es eine Flagge war, Mann.
Teach Tape Mark.
Aber ja, nee, das war meine einzige Flagge, die ich wurde nicht einmal gefeind.
Echt?
Ich hab wegen Outfits wurde ich mal ein paar Mal gefeind. So, wenn Socken. Du deine Socken nicht hast.
Ja, Digga, Socken habe ich auch 4K kassiert letzte Season, Digga.
Dummer.
Aber ich habe es nicht mal gewusst. Ich habe es einfach nicht mal gewusst, Mann. Ich hab einfach irgendwelche Socken angehabt, die ich immer anhab.
Ja?
Oder, ja, oder irgendwie, keine Ahnung, die waren zu kurz.
Ah, shit.
Nein, Mann. Scheiße, ey. Oh, Mann. Ja, aber wo, Zukunftsperspektive, wo geht die Reise hin?
Ja, ich meine, ich denke, du hast das gut, du hast es richtig gut angesprochen, Alter. Die Reise geht hin, dass es einfach Technologie übernimmt da einfach.
Ja. Also ich glaube auch, also umso mehr, die werden immer mehr Technologie haben, die werden,
ja.
Gerade nervt uns ja, ist ja nicht die Regel, die nervt meistens, sondern dass halt die Regel falsch umgesetzt wird. Wie in deinem Fall, ja. Wo du ihn halt nicht in den Kopf gehittet hast, aber dann trotzdem die Frage gekriegt
genau,
hast.
Ja.
Und ich glaube, mit Technologie kannst du diese Umsetzung von den Regeln immer besser machen.
Wunderbar.
Wo es dann wirklich nur noch in den richtigen Fällen, wo es wirklich zutrifft, die Flagge gibt. Und ich glaube, dann sind eigentlich alle happy. Ja? Also ich kann acknowledgen, dass die Zeit, wo Football so wirklich ein kompletter Blutsport war, sicherlich sehr entertainend ist und auch Respekt an die ganzen Leute, die das damals gemacht haben, die den Sport aufgebaut haben. Aber ich glaube, wenn wir den Sport noch in 30, 40 Jahren spielen wollen, dann muss der einfach mit den Zeiten gehen und muss weiter wachsen.
Sag mal deine ehrliche Meinung dazu. Bist du ein Fan davon, wo das hinführt? Wie?
Ich hoffe, dass noch genug von diesem Kern erhalten bleibt.
Mhm.
Weil es gab einen Grund, weswegen ich beim Football gelandet bin und nicht beim Fußball.
Genau.
Ja? Und ich glaube, dieser Kern muss da bleiben, weil das ist das Schöne am Football, ja, dass du diesen Ort hast, wo du deine ganze physische Energie reinstecken kannst, wo deine Handlungen wirklich Konsequenzen haben, die du spürst.
Ja.
Manche Leute brauchen das. Ja. Ich bin jemand, Digga, als Kind, das ist die einzige Art und Weise, wie ich gelernt habe. So, wenn ich die Konsequenzen gespürt habe, dann habe ich es gelernt. Und diese Lektionen, die du eben im Football lernen kannst, wenn dieser Weg, die zu lernen, noch da bleibt und erhalten bleibt, ich glaube, das wäre schön.
100 Pro bin ich bei. Okay, was hältst du von dem Argument, dass Leute sagen, hey, du gehst rein in diesen Sport, du weißt, was passieren kann. Du bist dir im Klaren darüber, so hey, das ist ein gefährlicher Sport, ich kann mich hier verletzen. Und die sind auch okay damit. Verstehst du, wir signed up for this, das ist, was es ist. Aber du als Spieler bist okay, aber trotzdem verändert sich der Sport so sehr. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist die Frage. Ne? Also ich brauche auf jeden Fall jemanden, wenn du mich fragst, Mann, ich weiß, ich wollte Medizin studieren, Digga. Ich weiß, was abgeht. So. Ich weiß, was ich mache mit meinem Körper.
Ja.
Und ich habe die Entscheidung getroffen, weil ich das machen will. Deswegen glaube ich, wir sollten nicht ganz beim Flag Football landen.
Ja.
Lass diesen physischen Charakter erhalten.
Ja,
wunderbar. Und die Leute, die sich davon angezogen fühlen, das ist ja nicht anders wie beim Boxen oder bei der UFC. Die Boxer entscheiden sich ja auch für dieses Leben. Die UFC-Fighter entscheiden sich für dieses Leben und tragen die Konsequenzen.
Und das ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Und da werden die Regeln auch nicht geändert.
Gut, sie haben auch ein bisschen. Also wenn du UFC 1 anschaust, dann durftest du noch
stimmt,
zwicken und irgendwie beißen. So, deswegen, so, lass es uns schlau machen.
Ja.
Lass uns ein bisschen was tun. Lass es nicht ganz auf die idiotischste Art und Weise machen, aber lass es so sein, dass es immer noch physisch und entertainend ist. Und wie wir den Sport einfach die nächsten 20, 30 Jahre noch bei uns haben.
Absolut, 100%. Ne, bin ich bei dir. Und das war doch ein schönes Schlusswort und eine gute Einführung in ein paar Fanfragen.
Ein paar Fanfragen, hey.
Let's go, let's go. Die Frage ist echt einige Male bekommen. Ich will auch kurz einen Shoutout geben an alle Leute, die jeden Dienstag da mitmachen. Danke euch.
Ja,
sind einige Fragen, Mann. Das ist echt gut, ey. Jakob, Mann, wäre, was wir natürlich nicht hoffen, ELF eine Option für dich?
Oh. Also ich denke natürlich viel über solche Sachen nach als Free Agent. Ich denke, du hast sicherlich auch mal drüber nachgedacht.
Ich war knapp davor. Weißt du, kennst du die Story?
Erzähl mal.
Ja, Björn, das war, wann war das denn, 2021, kurz bevor ich war Free Agent und ich habe dann nochmal mit den Niners gesigned, ne, als Free Agent. Björn hat den Masterplan gemacht, wollte mich nach Berlin holen, mich komplette Familie rüberholen und dass ich ein Jahr bei Thunder zock. Und ich hatte auch Bock, weil ich habe gedacht, ey, Kiddies, Frau, alle mal Deutschland für ein Jahr zeigen, einfach mal ein bisschen was anderes zu machen, ein bisschen Football noch spielen, einfach so ein Brückenjahr. Aber dann ist natürlich der Call nochmal gekommen und dann war NFL nochmal da und dann hatte sich eigentlich das alles so ein bisschen erledigt. Aber
ja, das Zeitfenster, das hat sich verschoben einfach.
Genau.
Was ich mich dann frage, sind halt mehrere Sachen. Zum einen, wir haben ja, und da muss ich bestimmt auch einfach Kasim oder Dominik fragen, du hast ja bestimmte Protections, die du kriegst dann im Retirement, Insurance etc., wie sich das verträgt mit so Sachen wie zum Beispiel Workers' Comp, ja. Du hast jetzt Verletzungen, die du in der NFL hattest, wo du versichert bist drauf für Lebenszeit.
Ja.
Verlierst du diesen Versicherungsschutz, wenn du jetzt nach Europa gehst und da Football spielst und dann da irgendwas verletzt? Weißt du, ich meine, solche Sachen würde ich vorher auf jeden Fall wissen wollen und dann, ich würde sagen, sag niemals nie. Aber mit jedem Jahr wird die Wahrscheinlichkeit weniger, sage ich dir ehrlich. Ich sag dir ehrlich, mit jedem Jahr wird die Wahrscheinlichkeit weniger. Aber bei dir
ist ja auch nochmal eine andere Geschichte, weil du bist ja hier Teilinhaber oder Teilowner.
Ich bin Teilowner.
Und es würde ja gar keinen Sinn machen, wenn du bei den Search spielst und du zahlst sozusagen dich selber. Also du würdest ja dann sozusagen, es würde ja von einem Business-Aspekt Sinn machen, für umsonst zu spielen.
Exactly. Aber für umsonst spielen mag, sag ich dir ehrlich, weiß nicht, Digga. Ja, mal schauen, was passiert. Ich bin auf jeden Fall, ich bin locked in jetzt. Die ELF-Season hat ja gerade losgelegt. Schau an die Jungs bei der Storage, Mann. Ich hab's auf meinem Instagram gesagt. Wir haben mit einem schönen Sieg die Season gestartet, Marc.
Ich hab's schon gesehen, so nice. Alter. Surge is for real. Alter, ja, Newman, Alter, der ist real deal.
Der Typ ist legit, Mann. Gegen die Ravens auch noch mit Joe Thomas, weiß ich meinen. Die hatten einen ordentlichen Preseason-Hype.
Genau.
Und dann direkt zu gewinnen ist schon mal stark.
Ja. Okay, lass mich ein paar andere Fragen finden. Hier eine schnelle. Pitcher. Most underrated player, mit dem ihr jemals zusammengespielt habt.
Willst du zuerst gehen?
Dre Greenlaw. Krasser Linebacker. Jetzt fängt so an, so ein bisschen Recognition zu bekommen, neben Fred Warner, aber Alter, ja. Ich habe den ja gesehen, er ist als Rookie reingekommen. Ich dachte mir damals schon, fünfte Runde nur, aber riesen Talent, Mann. Ruhiger Typ, aber ein Baller.
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich als Fullback, der gegen ihn geblockt hat, Digga, unterschreibe ich, Mann. Der Typ ist nice.
Ja,
der
ist nice.
Dude, ich glaube, ich würde so sagen, bei den Patriots hatten wir ein paar Leute, Mann. Aber ich kann nicht sagen, ob die underrated sind. Stephon Gilmore ist ein NFL-bekannter Cornerback, weiß ich.
Ja, der war Defense Player. Yeah. Ja, danke
schön. Okay, sagen wir underrated. Lass mir nur einen anderen Verteidiger nehmen. Kyle Duggar, Digga. Kyle Duggar, ich sag dem Jungen immer wieder, wenn ich ihn sehe. Ist ein Safety bei den Patriots. Kam von einer D2-Schule, glaube ich. Und einer dieser Safeties, Digga, der nicht scared vor Kontakt ist und der auf jeden Fall die Gaps fillt, Mann. Wäre mein Pick dafür.
Nice. Jaden Heinsdorf, das ist eine Frage, die ich beantworten kann. Wie stark wirkt sich der Sport langfristig auf den Körper aus? Merkt ihr selber Probleme? Die Antwort ist ganz klar, ja. Ey, mit dem Alter, es wird immer schlimmer. Ey, Rücken, chronisch, Knie, chronisch, Nacken. Aber ganz ehrlich, Spaß beiseite, aber es ist schon, was man merkt, vor allem Rücken mal. Rücken habe ich, bin ich schon seit ein paar Jahren dran, so eine, es ist kein Bandscheibenvorfall, aber da ist irgendwas mit der Scheibe, ist da ein bisschen kaputt und dann, wie gesagt, mein Knie, Kreuzband, merke ich heute noch, einfach weil, natürlich, du hast ein gerissenes Kreuzband, dann wird es operiert und das ist halt niemals so wie davor wieder und dann jahrelang weiter drauf gehämmert und viel Impact. Natürlich tut es dem Knie auch nicht wirklich gut. Und jetzt im Alter, man spürt es schon.
Ja, das Altern ist accelerated und ich glaube, du musst halt einfach, du musst immer dagegen halten. Du hast ein bisschen als Sportler dieses Problem, wir haben immer Reha und trainieren müssen für den Sport, aber wenn du dann fertig bist mit dem Sport, wirst du das Ganze trotzdem weitermachen müssen. Ansonsten fallen die Reifen vom Auto runter. Ja, du musst immer weitermachen.
Absolut. Ich schau gerade. Flick sagt, wer von euch drückt mehr auf der Bank?
Bro, ich sag's dir ehrlich, Bro, ich bin kein Bankdrücken-Mensch.
Bist du nicht?
Ich bin Squat. Squat ist immer mein Stärkster gewesen. Gar nicht mehr, ey.
Sag mal, PR ever.
PR ever. Ich glaube wahrscheinlich so 3,35, 3,45 oder so. Ja,
okay,
so,
du sagst, nee, da bin ich ein bisschen mehr. Ich habe 4,05, also 4 Plates gemacht.
4 Plates, okay. Hey.
Was sind 4 Plates auf Deutsch? Ich weiß es auf in Kilo.
Ich weiß auch nicht in Kilo, Digga, aber
nee, es sind 4,20er auf jeder Seite.
Ja.
Also 220.
220, ja. Digga, stark. 4 Plates sind stark, real talk. Mein Working Weight ist dann, ich tue schon so arbeiten mit so 3,15 oder sowas, aber gerade diese ganz hohen waren nicht mein Ding.
Mhm.
Kniebeugen können wir reden.
Ja, sag. Also ich mache auch heutzutage, könnte ich nichts davon mehr machen. Das waren alles meine PRs im College.
Bro, wie krank ist das auch? Du hast im College Sachen gemacht, die du danach nie wieder gemacht hast, einfach.
Ja, ja. Aber hast du, das Six Plates habe ich gemacht, Kniebeuge, Max.
Kniebeugen.
Jemals, das meiste, was ich jemals gemacht habe, 585.
585. Ja, ich glaube, da bin ich dran.
Ich glaube, da bin ich dran. Auch. Alter, das hat mir meine Knie kaputt gemacht. Es sind zu viele Fragen, Leute, sorry. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Tochter. Dankeschön, Wayne. 007488. Kurz ein Shoutout. hier ist auch eine coole Frage. Wie weit legen die Coaches in der Liga Wert auf Sachen wie Max, Bench, Squad etc.?
Digga, ich glaube, ehrlich gesagt, sobald du da bist im Gebäude, interessiert es gar niemanden mehr.
Null. Null.
Nichts. Nein. Also bei den Patriots mussten wir viel liften und sowas, aber sogar da war es so, dass es die nicht interessiert hat, wirklich, wie viel Gewicht du auf der Bar hast, solange du performst.
100 Pro. Ja, nee, also wenn du Baller bist, ist es völlig egal.
Ja.
Es ist... Ich hatte, Alter, wo war denn dann die Jakob-Frage? Wie stolz muss man als Deutscher sein, in der geilsten Liga der Welt zu zocken?
Stolz ist immer so ein Ding, Mann. Stolz ist immer
Du musst dir überlegen, du repräsentierst vor allem du jetzt für die letzten paar Jahre. Du warst ja einer der wenigen aktiven Deutschen. War da jemand anders? Dann ist halt schon so, du repräsentierst halt schon so ein ganzes Land sozusagen.
Ja, ich glaube, den Stolz spürst du immer ein bisschen, wenn du eben ein Ziel erreichst, das du dir gesetzt hast. Aber das ist ja nie so, dass du kannst ja während deiner NFL-Karriere nie ausruhen. Du kannst ja nicht einfach sagen, hey Digga, cool, jetzt hab ich hier und jetzt kicke ich meine Feed hoch. Das heißt, Stolz ist, glaube ich, womit du vorsichtig sein musst. Und für mich war es immer eher so, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich repräsentiere hier viele Leute, ich kann viele andere Leute stolz machen und ich will die Rolle erfüllen.
Ja, ich denke auch, das ist ein guter Punkt. Ich denke, Stolz ist wahrscheinlich eher was so im Nachhinein, so zurückblickend so. So war ich, das war schon echt cool, so was ich da erreicht habe und was ich repräsentieren konnte und dass ich da Teil davon war und dass viele Leute aus meinem Heimatland zu mir aussehen konnten. Aber während du drin bist, dann fokussierst du dich natürlich so, hey, so gut wie möglich diesen Job zu machen und den Job zu behalten.
Den Job zu behalten, ja. <yeah.
lacht> Oh, shit. Okay, noch eine Frage an Jakob speziell. Diese Namen auch, Leute, Mann. Pagetsch, fragt. Warum wurde What Happens in Vegas nicht fortgesetzt, Jakob?
What happens in Vegas? Das weiß ich gerade gar nicht, weil ich nicht in Vegas bin, Digga. Also.
Ja, eine Frage, die ich weiß gar nicht, wo die ist, aber die habe ich vorhin gelesen. Die haben gefragt, warum wir beide einen Podcast gestartet haben. Ich weiß, wir haben wahrscheinlich das in der ersten Folge mal angesprochen, aber nochmal ganz kurz. Wann hat es angefangen? Damals im Hype-House, ne?
Ja,
Hype-House. 23, ja. Jakob und ich, das war das erste Mal, dass wir wirklich so ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben und dann so direkt gemerkt, so ey, wir sind auf einer Wellenlänge, haben vieles gemeinsam, sehen Eye to Eye, viele Dinge und dann kam so die Idee, so, Digga, wir müssen ein Projekt starten, ne?
Ja, ich glaube, meine Erinnerung einfach von dieser Hype-House-Zeit war tatsächlich, dass auch wenn der Stream vorbei war, unsere Gespräche sind alle einfach weitergeflossen. Das war so eine interessante Geschichte eigentlich. Also ich finde es allgemein interessant. Immer wenn ich mit irgendjemand anderem aus dem deutschen NFL-Kosmos rede, also Jungs, die in der NFL gespielt haben, das Gespräch fließt eigentlich immer, Digga. Das ist egal, ob ich mit dir chill, mit Vollmer, mit Björn, das ist die Jungs, die diesen Weg gegangen sind. Wir haben automatisch übertrieben viel gemeinsam.
Ja.
Und dann ist es einfach nur verschiedene Variationen von diesem Weg.
Genau.
Und dann glaube ich, bei uns beiden ist halt einfach nochmal das Venn-Diagramm nochmal ein bisschen größer, weil wir halt beide irgendwie im Süden Football gespielt haben. Wir waren beide am College. Amerikanische Frau, Mädchen, weiß ich mal, in Situation.
Ja, stimmt, Alter. Ja.
Und dann einfach jetzt eine Weile lang in den USA geblieben. Und ja, Mann, darum, so kam diese Idee zustande und dann hat es jetzt noch ein paar Jahre gedauert, bis wir das Ganze hier auf dieses Level gebracht haben. Aber wir sind hier, Motherfucker.
Wir sind here to stay.
We're here to stay, baby.
Aber gut, Alter. Schöne Folge, Mann. Hat Spaß gemacht. Danke, Mann. Ich weiß, Bruder, dass du flexibel warst mit mir, Mann.
Bro, alles gut, Mann. Für die Fans da draußen, für die Leute, die jede Woche einschalten, machen wir diesen Podcast auf Biegen und Brechen. Und ihr sagt bitte alle Mark nochmal auf Instagram, congrats, Mann. Girl Dad, er ist Teil der Gang.
Yes, sir, let's go. Und ihr wisst nicht, Alter, ich bin so excited, Mann.
Dann halten wir dich gar nicht länger auf, Mann. Das war's für diese Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche. Game Changers.
Peace.
Peace.